Lasst uns mal Psalm 46 aufschlagen. Ich lese die Verse 11 und 12. Gott spricht: Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern, ich werde erhaben sein auf der Erde. Der Herr der Herrscher ist mit uns, der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Halleluja, Vater, das sind so tiefe Wahrheiten, so wunderbare Wahrheiten, Herr. Wir wollen alle ankommen, wir wollen alle zur Ruhe kommen in unserem Alltag. Nicht aufgewühlt sein von dem, ja, was uns so vereinnahmen will, was uns ja unvorhergesehen geschieht, Herr. Wir wollen in dir ruhen, in Ruhe schlafen können, in Ruhe am Morgen aufstehen, in Ruhe unseren Tag begehen, egal was um uns herum geschieht, Herr. Und diesen Frieden, diese Stille kannst nur du uns geben. Du allein bist unser sicherer Burg, du allein bist unser Hort, wo wir uns bergen können vor der Schnelllebigkeit des Lebens, des Alltags und all den Veränderungen, die wir jetzt schon gehört haben, die passieren, die wir nicht bestimmen können, vorherbestimmen können, die wir nicht kontrollieren können. Vater, so bitte ich dich, dass du jetzt unseren Blick frei machst auf dich, auf dein Wesen, wie du bist, wer du bist, dass du unser Herzen öffnest und dass du, Geist Gottes, an uns wirkst und deinen Dienst an uns tust und Christus verherrlichst. Amen. Eigentlich sollte ich hier heute gar nicht stehen. Eigentlich war es geplant, dass David predigt. Und dann ist gestern etwas Unvorhergesehenes geschehen, dass Levi sich verletzt hatte und ins Krankenhaus musste. Und am späten Nachmittag habe ich dann erfahren, dass das alles länger dauert und dass David im Krankenhaus bleiben wird. Und dann gehen natürlich die Prozesse los. Okay, wie macht man das jetzt? Und also ich bin selbst erstaunt und also davon will ich heute reden, was Gott getan hat in meinem Leben und euch Anteil geben und euch ermutigen, worum es geht im Leben. Wenn das vor ein paar Monaten passiert wäre, vielleicht noch 2019, wäre ich wahrscheinlich gleich rausgerannt und hätte mich irgendwo hingesetzt und hätte mich vorbereitet und irgendwie mir versucht, was aus den Fingern zu saugen. Was soll ich erzählen oder machen wir was anderes? Kann ich noch jemand anders predigen? Aber ich bin total ruhig geblieben. Kati und Eden waren da und wir konnten gut miteinander reden. Dann hat Dortmund noch gespielt, das wollte ich auch angucken. Das war das erste Spiel der Saison und es hat sich gelohnt. Musste auch noch Lobpreis vorbereiten und hatte noch ein total entspanntes Abendessen mit Jana und habe dann mir noch Gedanken gemacht und konnte total entspannt die Nacht schlafen. Also das ist ein Wunder. Weil normalerweise, wie gesagt, letztes Jahr oder noch weiter dahinter wäre ich aufgeregt gewesen und hätte mir den Kopf zerbrochen, wie soll das alles werden? Und hätte auf mich geschaut, wie kann das denn alles klappen? Und ich will damit nicht sagen, ja, man soll sich nicht vorbereiten für Predigten. Also ich bin da ein strenger Verfechter von Vorbereitung für Predigten. Das Wort Gottes. Aber es gibt Situationen in unserem Leben, die können wir nicht kontrollieren. Da können wir nicht uns darauf vorbereiten. Die geschehen einfach. So ist das Leben. Wir haben das jetzt auch gerade gehört. Und das ist, wenn du da jetzt entsetzt bist, aber ich muss dich enttäuschen, du kannst dein Leben nicht kontrollieren. Du hast dein Leben nicht in der Hand. Du weißt nicht, was heute noch passieren wird. Du weißt nicht, was morgen passieren wird. Du weißt es nicht. Du hast es nicht in der Hand. Und was ich einfach gemerkt habe und wovon ich Zeugnis geben will, ist, dass Gott es ist, der Ruhe gibt. Dass Gott es ist, der in diesem schnelllebigen Alltag, in diesen unvorhergesehenen Dingen uns Ruhe geben kann und Ruhe geben will und Ruhe geben wird, wenn wir ihm das zutrauen, dass er es uns geben kann. Und dass es eben nicht darum geht, was ich leiste, wie viel ich investiere und vorbereite, sondern dass es darum geht, was kann Gott, wie ist er, denn er will sich verherrlichen und nicht ich mich als Person will mich verherrlichen. Und für mich war 2020 wahrscheinlich eins der bislang aufregendsten Jahre meines Lebens, der unvorhergesehensten Dinge überhaupt, die so passieren können. Also ich habe da nochmal gestern Revue passiert, dann war am Anfang des Jahres, gibt es ja auch so diese Bilder, 2020 bitte neu laden, wo das mit Corona und so war. Also am Anfang war Corona, zieht sich ja bis heute, mittlerweile ist es so, gab es ein Leben vor Corona, irgendwie schon so normal, diese Masken und alles. Dann sind wir überraschenderweise schwanger geworden, was ein riesen Einschnitt in mein Leben bedeutet hat, in unser Leben, was sich bald radikal ändern wird. Sind wir dadurch umgezogen, haben uns vergrößert von der Wohnung her. Dann habe ich am Dienstag meinen mittlerweile dritten Job dieses Jahr angefangen. Oder arbeite in meinem dritten Job. Nicht angefangen, habe ich nur zwei dieses Jahr. Und den werde ich dann hoffentlich längerfristig dann tun. Wenn ihr da mehr wissen wollt, können wir da gern drüber reden. Und was dieses Jahr, ich habe das schon in meiner Predigt zu Herr Lehrer uns bedenken, dass wir sterben müssen, dass wir klug werden, was dieses Jahr auch extrem ist, dass ich von so vielen Menschen erfahre, die sterben. Und gestern habe ich wieder von einem erfahren aus meiner ehemaligen Gemeinde, dass der mit noch nicht mal 40 gestorben ist an Krebs. Ich wusste das nicht, krieg noch den Newsletter und das hat mich auch sehr überrascht. Ich hatte jetzt nicht die engste Bindung, aber wir haben uns schon oft unterhalten und ja, das sind einfach Dinge, die kann man nicht planen und die passieren und das haut einen natürlich irgendwie erstmal um. Und für mich, und vielleicht kannst du dich da auch reinziehen, der eher so ein bisschen alles stetig haben will, am besten so wenig Veränderung wie nur möglich, ist das eigentlich das Worst-Case-Szenario. Und eigentlich würde es mich persönlich aus der Bahn werfen, wenn ich nicht meinen Gott hätte, weil ich zu überfordert wäre mit so viel Veränderung auf einmal. Aber ich durfte in dieser Zeit erleben und erkennen, dass es einen Gott gibt, der mich trägt. Und dass es eine Person ist, die mich durch diese Zeiten führt. Und das gibt mir Hoffnung für die Zukunft, das gibt mir Hoffnung für die Jahre, die mir noch bleiben, dass Gott es ist, der mich trägt. Und am Mittwoch, als wir hier im Frühgebet zusammenstanden, habe ich es einfach stark aufs Herz bekommen, dass ich, David macht ja seine Predigtreihe über Treue und ich fange jetzt auch eine Predigtreihe an, über Gott zu predigen. Darüber, wie unser Gott ist. Weil ich gemerkt habe, es ist, glaube ich, das wichtigste Thema, was es überhaupt gibt, weil davon geht alles andere aus. Welchen Blick habe ich auf Gott? Wie betrachte ich Gott? Wie sehe ich Gott? Und ich glaube, das ist die demütigendste, aber auch erhebendste und tröstendste Erfahrung, die wir im Leben machen können, wenn wir erkennen, wie Gott ist. Und ich wollte damit eigentlich erst später anfangen, auch ich sollte eigentlich erst im Oktober wieder predigen. Nun habe ich die Gelegenheit, jetzt schon darüber anzufangen zu predigen und euch ein Stück weit mit reinzunehmen, warum ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir Gott erkennen, dass wir erkennen, wie er ist. Und ich habe das während Corona, ich habe jetzt keine tolle Gliederung oder sowas, ich habe während Corona schon mal ein paar Gedanken dazu in einem Blog verfasst. Ich hatte den ein oder andere gelesen und glaube, dass das einfach gut ist, euch daran Anteil zu geben. Warum ist es so wichtig, Gott zu erkennen? Während Corona hatte ich mir ein Hörspiel gekauft. Da gab es ja diese ganzen coolen Angebote dann, wo der Lockdown losging, wo alles 50% günstiger wurde, damit man sich die Zeit zu Hause schön machen kann. Und ich habe, Thalia hatte auch so ein Angebot, nämlich, dass man Hörspiele für 50% günstiger oder so bekommt. Und da habe ich nach einem Hörspiel gesucht, was ich mir schon immer mal anhören wollte. Und das heißt Männer des Glaubens. Ein sehr, sehr gutes Hörspiel. Kann ich sehr empfehlen für Jung und Alt. Und da werden unterschiedliche, gibt's auch für Frauen, aber ich habe jetzt nur das für Männer gehört. Da werden unterschiedliche Männer Gottes vorgestellt. Hudson Taylor, Jim Elliot, William Carey, Georg Müller. Und noch eine fünfte Person, Oswald Chambers. Vielleicht kennt der ein oder andere diese Personen, sind relativ bekannt. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich am 30. März im Bett lag, In unserer alten Wohnung fiel es mir noch schwer, mal einzuschlafen, weil irgendwie es so laut war. Und da habe ich das so mir zur Gewohnheit gemacht, wenn es mir schwerfällt einzuschlafen, dass ich mir was auf die Ohren lege und mich versuche darauf zu konzentrieren und dann schlafe ich meistens ein. Und da habe ich das Hörspiel gehört gerade und da war ich gerade bei der Person Oswald Chambers. Und der hat ein ganz bekanntes Buch geschrieben, was eins der meistverkauftesten Bücher ist weltweit, Mein Äußerstes für sein Höchstes. Ein sehr herausforderndes Buch, also ein Andachtsbuch, für jeden Tag eine Auslegung zu einer Bibelstelle. Muss man manchmal öfters lesen oder man stimmt vielleicht nicht mit allem überein, aber es ist sehr gut. Und als ich da so liege und im Einschlafen bin, höre ich auf einmal, wie Oswald Chambers einen Satz sagt in diesem Hörspiel und er hat gesagt, mir ist egal, was Gott tut, für mich zählt nur, wer Gott ist. Und ich habe den Satz so gehört und bin dann irgendwie kurz darauf eingeschlafen und bin am nächsten Morgen aufgestanden und war von diesem Satz, also der hat mich sehr in Beschlag genommen und hat mich sehr nachdenklich gestimmt. Er hat mich aufgewühlt in einer negativen Art und Weise und aber auch irgendwie bewegt. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, kann mir etwas egal sein, was Gott betrifft? Mir ist egal, was Gott tut. Kann mir das egal sein? Und die Frau von Oswald Chambers hat daraufhin gesagt, also sie hat sowas gesagt wie, du hast immer recht. Gut, das glaube ich jetzt nicht, aber wie das so ein Hörspiel ist. Und sie meinte, ja, eigentlich klingt das erstmal sehr oberflächlich, diese Aussage. Und dann hat sie aber gesagt, nicht die Situation, in der wir stehen, soll uns beeinflussen, sondern Gott selbst. Und das passt irgendwie zu dem, was hier auch schon heute gesagt wurde. Nicht die Situation soll uns beeinflussen, sondern Gott selbst. Und darum geht's beim Kennen des Wesens Gottes. Dass er mich beeinflusst, dass es sein Wesen ist, was mich beeinflusst, was meinen Alltag beeinflusst, meine Entscheidungen beeinflusst, wie ich emotional unterwegs bin. Er kann das tun und er will das tun. Und ich habe das jetzt einigen auch erzählt, irgendwie früher habe ich immer gesagt, okay, ich kann erst Frieden haben, wenn ich meine To-Do-Liste abgearbeitet habe. Und je älter ich werde, desto mehr sehe ich, okay, die To-Do-Liste wird irgendwie immer länger und wird nicht kürzer. Und irgendwie kann ich nicht erst Frieden haben, wenn die To-Do-Liste abgeht. Das wird bis zu meinem Lebensende nicht geschehen. Und dann zu merken, okay, ich kann Frieden haben in diesen ganzen To-Dos, weil Gott Gott ist. Seid still und seht, dass ich Gott bin. Und das sagt auch Jesus in der Bergpredigt. Was macht ihr euch Sorgen um das und jenes? Seht euch die Blumen auf dem Feld an, schaut euch die Vögel an. Sie ernten nicht, sie säen nicht, sie haben keinen Vorrat sich angelegt und trotzdem versorgt sie Gott. Seid ihr nicht viel mehr wert als diese? Und da müssen wir uns alle hinterfragen, warum machen wir uns häufig so eine Platte? Es geht nicht darum zu planen und all diese Dinge, aber wir versuchen, alles an uns zu krallen und die Kontrolle darüber zu haben. Und wir finden erst Frieden, wenn wir die Dinge so erledigt haben, wie wir sie wollen. Oder wenn die To-Do-Liste abgearbeitet ist. Und ich glaube auch nicht, dass es Oswald Chambers darum ging in diesem Zitat, dass man nie danach fragen sollte, was ist der Weg Gottes? Das sollen wir tun. Die Bibel zeigt uns das durch die Propheten. Es gibt Männer, die Einblicke haben, für das, was Gott tun will. Mose kannte auch die Wege Gottes, aber es ist nicht die Norm, dass wir immer hundertprozentig wissen, das passiert als nächstes und das wird dann passieren. Also schön wär's vielleicht, aber ich glaube, Gott lässt das mit Absicht nicht zu, damit wir uns an ihn hängen und nicht auf irgendwelche Zukunftsvoraussagen vertrauen. Keine Ahnung, wie das mit Corona weitergeht, aber ich weiß, wer mein Gott ist. Und ich glaube, manchmal brauchst du diese radikalen Aussagen, um wichtige geistliche Wahrheiten hervorzuheben. Weil er sagt, mich interessiert nur, wer Gott ist. Und vielleicht kennst du das, dass Dinge über dich hereinbrechen. Vielleicht hast du das auch dieses Jahr erlebt. Ich habe ja schon ein paar Sachen erzählt. Ich meine, da waren auch viele positive dabei. Aber es passieren auch so viele negative Dinge in unserem Leben, die wir nicht vorhersehen können. Es passieren Unfälle, Leute werden krank an Krebs oder anderen schweren Krankheiten, Menschen sterben ganz plötzlich, manche verlieren ihren Job, werden gekündigt, manche stehen finanziell schlecht da und wissen nicht, wie es weitergehen soll. Da kommt normalerweise immer die Frage, ja, warum Gott? Also da werden selbst Leute, die vorher nie nach Gott gefragt haben, auf einmal gläubig und fragen, warum Gott? Warum lässt du das zu? Warum passiert mir das? Und die Frage, wie soll es jetzt nun weitergehen? Und ich glaube, ihr kennt alle diese Fragen in eurem Leben. Warum und wie geht es weiter? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber häufig tappe ich dabei immer im Dunkeln. Ich weiß es häufig nicht. Ich weiß nicht, warum das passiert, gerade mir, und warum jetzt gerade das passiert, warum Corona ist oder andere Sachen. Und ich weiß auch nicht, wie es weitergeht. Sehr häufig. Wir wissen viel durch die Bibel, was passieren wird. Wir wissen, dass Jesus wiederkommt. Wir wissen, dass er der Sieger ist, dass er wiederkommt. Aber wir wissen nicht, wie und wann das passieren wird. Uns fehlt häufig eine hundertprozentige Antwort auf die Dinge, die in unserem Leben hereinbrechen. Und das ist auch total biblisch, dass wir häufig nicht verstehen, was Gott tut, warum er Dinge tut. Gottes Gedanken übersteigen die unsrigen, und da können wir mal aufschlagen, Jesaja 55, die Verse, bekannte Verse. Wir sollten sie uns immer mal wieder vor Augen führen. Jesaja 55, die Verse 8 und 9. Und da schreibt der Prophet, beziehungsweise Gott sagt das durch den Propheten, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so hoch der Himmel ist, über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Gott hat ganz andere Gedanken als wir häufig. Er sieht, und das habe ich auch letzte Woche erzählt, er sieht Dinge ganz anders, als wir sie sehen in unserem Leben. Er weiß, warum er Dinge zulässt, die wir selber so nie tun würden. Und ich glaube, in diese Situation spricht auch Oswald Chambers das Zitat herein, dass er nicht weiß, was passieren wird, aber er weiß, wer sein Gott ist. Und das ist das Entscheidende. Und das ist es, warum es so wichtig ist, sich mit dem Wesen, mit den Eigenschaften von Gott zu beschäftigen und Gott kennenzulernen, so wie er ist. Denn wenn ich ihn kenne, kann ich in jeder Situation Friede, Freude, Dankbarkeit haben, ohne die Situation irgendwie schön zu reden oder in irgendeiner Fake-Welt zu leben und zu sagen, ach, das ist ja jetzt gar nicht so. Sondern es realistisch zu sehen und trotzdem in diesem Frieden zu sein. Paulus konnte das schreiben im 1. Thessalonicher 5, in Versen 16 bis 18 sagt er, freut euch alle Zeit. Freut euch alle Zeit. Betet ohne Unterlass. Seid in allem dankbar. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Das ist der Wille Gottes. Sich zu freuen, dankbar zu sein. Und ich kann euch versprechen, Paulus war kein Wohlstandsprediger, der irgendwelche komischen Sachen erzählt hat. Er war kein Positive Thinking Man, der irgendwie sich die Sachen schön geredet hat. Und er hat auch nicht in irgendeiner Blase gelebt, fernab von dem Leid der Welt, sondern er hat selber mitten in dieser Welt gelebt und hat erzählt, dass im 2. Korinther 11 auf Schiffbruch erlitten wurde, geschlagen, gesteinigt. Das volle Programm, war öfters mal tot, dachten die Leute, und ist wieder auferstanden. Ich lese gerade die Apostelgeschichte und wirklich in jedem Kapitel wird Paulus in irgendeiner Art und Weise angegriffen, attackiert. Normal Christian Life. Normales Christenleben. Und Paulus konnte diese für uns, wenn wir da rational rangehen, irrationalen Argumente oder Aussagen treffen, dass man sich alle Zeit freuen kann und alle Zeit dankbar sein kann, aus dem Grund, weil er wusste, wer Gott ist, wer sein Erlöser ist, wer sein Schöpfer ist, wer sein Vater ist. Das Wesen Gottes, die Betrachtung seiner Herrlichkeit stand im Zentrum seines Lebens. Er hat sich nicht um sich selbst gedreht und vielleicht sich gefragt, oh, passiert mir das jetzt, weil ich vielleicht zu wenig gebetet habe? Sind wir wieder beim Leistungsdenken? Habe ich vielleicht zu wenig Bibel gelesen und deshalb ist das passiert? Ich will nicht kleinreden, dass Sünde und ein sündiges Leben Konsequenzen mit sich bringt. Keine Frage, aber häufig haben wir einen ganz falschen Ansatz, dass wir denken, Gott belohnt uns, wenn wir das und das und das und das und das alles tun und erst dann kann er uns etwas geben. Aber das ist ja falsch, weil Christus hat er für uns es vollbracht, dass wir von Gott gesegnet sind. Du kannst Gott nicht mit deiner Leistung beeindrucken. Du kannst ein vielleicht noch heiligeres Leben, wenn du dich mit anderen vergleichst, führen und trotzdem mehr Leid in deinem Leben erfahren, als der, der in deinen Augen nicht so geistlich lebt. So, wir wissen es nicht und es funktioniert nicht, wie es manchmal verkündigt wird. Wenn es dir gut geht, dann bist du von Gott gesegnet. Das ist nicht wahr. Verfolgte Christen müssten dann alle von Gott vergessen sein. Sie sind nicht von Gott vergessen. Ja, manche sagen, wenn manche amerikanischen TV-Evangelisten irgendwas erzählen, machen wir irgendwas falsch, weil wir haben nicht diesen Reichtum, wir haben nicht diese Gesundheit, die da immer proklamiert wird. Wir werden verfolgt. Und das ist halt nicht wahr, was da verkündigt wird. Und wir sehen es an Paulus, dass zum Christenleben dazugehört, diese Bedrängungen, diese Bedrängnisse. John Piper hat mal gesagt, ich habe das schon mal ins Deutsche übersetzt, wenn Gottes Liebe für seine Kinder an unserer Gesundheit, unserem Reichtum und Komfort gemessen wird, dann hat Gott den Apostel Paulus gehasst. Und das die Maßstäbe sind, die zeigen, ja, ich kenne Gott und ich lebe ein tolles Leben für ihn, dann war Apostel Paulus ganz weit weg davon. Das glaube ich persönlich nicht, wenn Gott ihn gebraucht hat, diese Worte niederzuschreiben. Und Gott hat für jeden von uns ganz andere Wege. So vergleiche dich nicht, wenn dir das passiert, dass du vielleicht weniger geistig bist oder so. Gott weiß genau, warum er Dinge in deinem Leben einbringt, Herausforderungen wie Website-Probleme oder sonstige Dinge, um etwas an dir zu tun, um sich dir zu zeigen und zu offenbaren und zu zeigen, dass du nicht Gott bist, sondern er Gott ist. Aber auch wenn unsere Wege, wenn Gottes Wege mit uns unterschiedlich sind, so ist eins, haben wir gemeinsam, wir haben den gleichen Gott. So, mein Gott ist nicht anders als euer Gott, außer wir haben komische Denkvoraussetzungen, aber das, was in der Bibel offenbart wird, diesen Gott haben wir alle gemeinsam. Und das ist am Ende das Entscheidende, wer er ist. Und ich glaube, wenn Paulus auf seine Umstände geblickt hätte, all die Verfolgung, all die Nöten, und auf Antworten gewartet hätte, ja, der hat wahrscheinlich auch nicht alle Zeit Antworten von Gott bekommen, dann wäre er in Depressionen und in Ängsten versunken und sich gefragt, was ist das denn? Was ist das denn für ein Leben? Bin ich so verloren und hat Gott mich vergessen? Aber immer wieder kann man auch in der Apostelgeschichte lesen, wie Gott sich neben Paulus stellt, ihm erscheint, in was für einer Form auch immer, und ihm sagt, fürchte dich nicht, ich stärke dich. Du wirst den Menschen ja das Evangelium verkündigen und ich stehe an deiner Seite. Paulus, und das war sein Geheimnis, was eigentlich kein Geheimnis ist, drehte sich um Gott. Er sagt, ich bin mit Christus gestorben und nun lebe ich, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und alles, was ich tue, tue ich im Glauben an ihn, der mich geliebt hat. Ich bin der Welt gekreuzigt, sagt er in Galater. Und lebe nur noch für ihn. Er fand Ruhe in Gott mitten in den Umständen. Und Oswald Chambers, um seine Geschichte noch zu Ende zu bringen, er ist auch sehr früh mit 43 Jahren gestorben, im Jahre 1917 während des Ersten Weltkriegs, als er in Ägypten Seelsorger war für neuseeländische und australische Soldaten und hatte dann ein Blutgerinnsel und war tot. Also könnte man sich auch fragen, warum ein so junger Mann, der so feurig für dich war, Herr, aber Gott weiß, was er tut. Er ist gut und er ist voller Liebe. Und weil Paulus wusste, wer sein Gott ist, fühlte er sich nicht gehasst, sondern er fühlte sich auch in diesen Situationen geliebt von seinem Gott, weil er wusste, er ist treu und in seinem Wort steht, nichts kann euch von meiner Liebe trennen. Weder Verfolgung, Ängste, Bedrängnisse, noch was sonst auf dich einstürmt. Nichts kann dich von meiner Liebe drängen. Wegbringen. Römer 8 steht das. Er wusste, dass sein Gott treu, allmächtig, souverän, allwissend, gerecht, voller Liebe, Barmherzigkeit und Güte ist. Und das sind nur einige von diesen wunderbaren Eigenschaften, die unseren Gott ausmachen. Und worauf ich dann gerne mit euch später drauf eingehe, im Verlauf der Predigt 3. C.S. Spurgeon hat zu diesem Thema, wer Gott ist und warum es so wichtig ist, sein Wesen zu kennen, zwei wunderbare Zitate gesagt, die ich sehr gerne lese und mir vor Augen halte. Er hat einmal gesagt, der Charakter Gottes ist der Zufluchtsort des Christen. Und das sagt auch der Psalmist. Er ist unsere Burg, er ist unsere Festung, wo wir hingehen. Er lässt uns nicht fallen. Er ist gut. Er ist an uns. Er ist an unserer Seite. Und an einer anderen Stelle sagt er, die Souveränität Gottes ist das Kissen, auf welches du deinen Kopf legst. Und das ist es, was mir Frieden gibt, zu wissen, mein Gott ist allmächtig. Und ich kann mich zur Ruhe legen. Oder das lässt mich ruhen, auch in den Stürmen des Alltags, wenn Dinge sich verändern, wenn Dinge nicht so sind, wie ich es mir vorstelle. Gott weiß, was er tut. Und ich kann in ihm zur Ruhe kommen und kann in seiner Gegenwart schlafen. Und ein Vers, den wir aus der Bibel, den wir schon oft erwähnt haben, der uns auch die Wichtigkeit vor Augen malt, warum es so wichtig ist, Gott zu kennen, steht in Genesis 15, Vers 1. Und da sagt Gott, oder da schreibt Mose, nach diesen Begebenheiten erging das Wort des Herrn an Abraham in einer Offenbarung. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild, Zufluchtsort und dein sehr großer Lohn. Gott ist unser Lohn und deswegen ist es so wichtig, sich mit ihm zu beschäftigen, ihn kennenzulernen, ihn zu betrachten in seiner Schönheit. Und das sagt er, bevor er Abraham alle weiteren Verheißungen gibt. Er sagt zuallererst, ich bin dein großer Lohn. Und alles, was folgt, ist Zusatz. Und das Schöne ist aber, Gott steht zu seinen Verheißungen. Wir können ihn beim Wort nehmen. So ermutige ich dich neu, auch die Verheißungen zu nehmen, die Gott in seinem Wort spricht. Und in den Situationen, wo deine Welt scheinbar zusammenfällt, sie dir vor Augen zu halten. Und zu wissen, dass Gott ein treuer Gott ist, ein Gott, der zu seinem Wort steht, ein Gott, der sich selber, wie sein Wort sagt, nicht verleugnen kann. So, wenn er etwas sagt und es nicht tut, dann würde er sich selbst verleugnen und damit würde er sich nicht die Ehre geben. Aber Gott will, dass er Ehre kriegt, also wird er das auch tun. Und deswegen dürfen wir so mutig seine Verheißungen in Anspruch nehmen. Halleluja. Und ich glaube, und ich bin der festen Überzeugung, dass Gott mit jedem von uns an das Ziel kommt. Egal wie der Weg von uns allen aussehen wird, wie wir, wenn wir uns vielleicht in 10, 20 Jahren wiedersehen, oder 30 oder 40, wenn wir zurückblicken und sehen, so und so ist mein Weg gewesen, aber ich habe viele Dinge so nicht erwartet, aber Gott ist derselbe geblieben. Er war mein Zufluchtsort. Er war die Sicherheit in meinem Sturm und ihn habe ich mehr und mehr lieben gelernt. Und darum geht es. Gott ist nicht einfach nur jemand, der studiert werden will, dass wir uns einfach Bibelverse reinkloppen, sondern er ist jemand, der geliebt werden will. Der ein Gegenüber sucht und uns in dieser engen Beziehung haben will und zeigen will, wie wunderbar er ist. Asaf sagt, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn ich nur dich habe. Wir brauchen diese Offenbarung von Gott. Weil ich glaube, je tiefer wir ihn erkennen, desto radikaler wird sich unser Leben ändern. Wie auch immer das dann ausschaut. Ein letzter Bibelvers. In Johannes 17 sagt Jesus in seinem großen Gebet vor seiner Kreuzigung. Johannes 17,3, das ist aber das ewige Leben. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Gottes Erkenntnis bringt ewiges Leben. Das geht schon hier los. Und eines Tages, wir werden Gott niemals im Ganzen hier ergreifen, das ist klar, aber er hat sich uns offenbart in seinem Wort. Und wir können ihn immer mehr kennenlernen und eines Tages wird dann alles von uns fallen und wir werden ihn von Angesicht zu Angesicht in seiner Schönheit und Herrlichkeit sehen. Und alles, was eben Gott tut in unserem Leben, die Wege, die er mit uns hat, all das speist sich aus seinem Leben, aus seinem Wesen heraus. Er tut Dinge nicht in unserem Leben, die entgegen seines eigenen Wesens sprechen. So gibt mir das immer einen Frieden zu wissen, okay, mein Gott ist gut. Er sagt, er ist ein liebender Vater. Er ist Liebe. Er ist treu, er ist barmherzig. Und ich verstehe das nicht, was gerade passiert. Aber ich weiß, wer das führt. Ich weiß, wer mein Regisseur ist, wer das alles lenkt. Und deswegen kann ich zur Ruhe kommen. Und deswegen muss ich nicht permanent nach dem Wie und Warum fragen und im Dunkeln tappen. Sich an Gott zu erfreuen, in ihm zu ruhen, ihn zu unserer Stärke zu machen. Das verherrlicht ihn. Und das will er von uns. Und deswegen ist das Wesen Gottes so existenziell wichtig. Und vielleicht noch ein Nachtrag, also als ich damals diesen Artikel auch geschrieben hatte, weiß gar nicht, wann das war, Anfang April, hatte ich am Ende auch als persönliches Zeugnis gegeben, dass wir schon ja so lange auch versuchen, schwanger zu werden und dass es nicht klappt und ich mit ehrlichem Herzen schreiben konnte, ich vertraue meinem Gott. Ich weiß nicht, warum es nicht passiert, aber ich kann in ihm Ruhe finden, weil ich weiß, dass er gut ist und dass er mir nicht das gibt in dem Moment, was ich will, er kennt meine Wünsche, sondern dass er mir das gibt, was ich brauche, was wir brauchen. Habe ich auch letzte Woche was dazu gesagt. Und das bringt einen ganz anderen Blick auch auf das Leben und bringt Ruhe und Dankbarkeit und Gelassenheit. Und ich glaube, eine Woche später oder so kam dann die Botschaft, dass Jana schwanger ist. Damit will ich euch einfach ermutigen, in eurem Leben Frieden zu finden und Gott machen zu lassen. Und zu wissen, er wird wissen, was er tut und wann er es tut. Und ihr tut das, was er euch aufgetragen hat. Ja, es geht ja auch nicht jetzt darum, euch von allen Verantwortungen freizusprechen. Ja, Gott, mach mal. Aber wir Christen sind eher, oder vor allen Dingen auch in vielleicht den stärker charismatisch geprägten Gemeinden, was kann ich alles tun? Und dann erfahre ich den Segen. Und dass wir einfach auch lernen, dass es Gott ist, der es tut. Und wir ihn nicht groß beeindrucken können. Und er uns trotzdem auffordert, unsere Verantwortung einzunehmen, zu beten und all diese Dinge. Und dass sich das nicht miteinander ausschließt. Ich habe hier zum Beispiel angefangen, kann ich euch auch ermutigen, in diesem Jahr mit unterschiedlichen Farben Texte zu unterstreichen. Und so habe ich mit grün unterstrichen das, was Gott von sich sagt oder wie er handelt. Mit pink das, was alles so negativ ist, wo die Menschen versagen. Gelb alles, was so noch interessant ist, aber in keine Kategorie passt. Und Orange, was Gottes Wesen ist. Hier habe ich zum Beispiel der Vater in seiner eigenen Vollmacht. Und da kann ich immer, wenn ich die Bibel aufschlage und ich brauche eine Ermutigung, wie ist Gott? Und dann gucke ich mir nicht so sehr das Orange an, das Pinke an, sondern gucke mir vor allen Dingen das Orange an. Welcher Herr über alle ist, Richter der Lebendigen und der Toten ist. Und das ist so wunderbar, wenn man seine Bibel aufschlägt und sofort diese Ermutigung findet und auf Gott ausgerichtet wird und aus dieser Brille die Bibel weiterliest, zu wissen, wer Gott ist. Und das Lied, was wir jetzt auch öfters gesungen haben, Du bleibst, ist auch einfach aus dieser Situation heraus entstanden, dass ich einfach erkannt habe, die Welt ist so in Aufruhr und alles geht, alles schwindet, Aber wir als Christen haben diesen Schatz, Gott persönlich in unserem Herzen. Gott persönlich zu kennen. Und auch wenn alles schwindet, wenn alles bröckelt, wenn alles scheinbar weicht, Gott weicht nicht. Gott bleibt bis in alle Ewigkeit. Lasst uns beten. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns so viele gute Zusagen in deinem Wort zukommen lässt. Und dass du uns nicht im Unklaren darüber lässt, wie du bist, sondern dass du es sagst, dass du sogar sehr oft selber sprichst, wie wir es auch am Anfang lesen konnten, dass wir still sein sollen und erkennen sollen, dass du Gott bist. Und darum bitte ich dich, Herr, in unserem Alltag, wenn wir so vereinnahmt sind von so vielen Dingen, die einfach dazugehören auch zum Leben, dass wir zur Stille kommen, innehalten und auf dich blicken und die Dinge wieder sich in die richtige Perspektive rücken. Dass wir wissen, Herr, unsere Sorgen und Nöte, dass du daran Anteil hast, aber dass du auch darüber schmunzelst, weil es für dich kein Hindernis ist. Du hast dich mit uns eins gemacht, du bist am Kreuz gestorben und du hast den Tod besiegt. So, was sollte dir unmöglich sein? Und so bitte ich dich, dass wir neu diese Perspektive eine neue Gottesperspektive bekommen. Nicht von einem kleinen Gott, der gebunden ist an unser Handeln oder an die Umstände, sondern an einen großen Gott, der eingreifen kann, der es so oft schon in der Geschichte gezeigt hat, der Erweckung bringen kann, der Menschen zu sich ruft. Herr, richte unsere Blicke auf dich und hilf uns, dich kennenzulernen, so wie du bist, nicht so, wie wir dich gern hätten, denn das ist Götzendienst und da würden wir auch nie so einen perfekten Gott finden, wie du es bist, Herr, sondern dass wir dich ja so kennenlernen, wie du dich offenbart hast, Herr. Und dass wir uns an dir freuen und dass uns all diese Dinge, die uns entgegenkommen wollen in unserem Alltag, dass sie uns nicht umwerfen, sondern dass wir feststehen in unserem Zufluchtsort, in unserer Burg, die du bist, Gott. Danke, dass du unser Leben in den Händen hältst. Danke, dass du dafür sorgst, dass wir Luft zum Atmen haben und dass unser Herz noch immer schlägt und dass wir die Gelegenheit haben, ja, dich hier schon genießen zu können, bevor wir dich dann von Angesicht zu Angesicht sehen. In deiner Herrlichkeit. Danke, Herr, für diesen Tag. Amen. Und Schmach